why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Überall Geschichte, dem Podcast, in dem wir über Geschichte sprechen, ihre Verwendung. Ich bin Alan Cassidy.
Und mein Name ist Mirko Melone.
Und heute beginnen wir mal ein bisschen anders, nämlich mit einem Gedankenspiel.
Das Russische Reich dominiert seit über 100 Jahren die politische und wirtschaftliche Weltbühne. Es ist die globale Supermacht, die an der Peripherie ihrer Territorien in Europa, in Südostasien und auch auf dem nordamerikanischen Kontinent immer wieder in kleinere, aber auch größere Scharmützel und Konflikte verstrickt ist. Und nun gibt es weltweit Anlass zur Sorge, denn die technologisch überlegenen russischen Streitkräfte haben vor einigen Wochen Panzerverbände nördlich der Bay Area in San Francisco versammelt. Und es sammelt sich eine riesige Streitmacht, etwa 250.000 Soldaten, im Aufmarschgebiet. Atomare Gefechtsköpfe sind in Stellung gebracht, um die widerspenstige Regionalmacht USA in die Schranken zu weisen. Ja, und mit dieser kleinen Geschichte heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Überall Geschichte Podcasts. Und das, was ich da eben erzählt habe, Alan, und dafür muss man ja nicht Geschichte studiert haben, ist natürlich Unsinn. Das wissen wir, das wissen unsere Zuhörerinnen, aber ja, angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine und Putins imperialen Gelüsten wäre so ein Szenario ja durchaus denkbar. Nämlich, wenn der russische Zar im 19. Jahrhundert nicht einst Alaska und die russischen Besitztümer in Amerika an die USA verkauft hätten. Und genau um dieses Thema wird es in dieser Folge gehen, nämlich den Verkauf der Region Alaska durch Russland an die USA und damit verbunden um die große Frage, war der Verkauf Alaskas der größte geostrategische Fehler der Neuzeit?
Ja, das klingt schon mal nach einer sehr spannenden Ausgangslage. Wobei ich mich schon gleich frage, was ist denn das, was wir heute darüber reden? Ist es eine Tragödie aus Sicht der Russen? Ist das ein Coup, der beste Deal aller Zeiten?
Das ist the art of the deal, ganz klar.
Hätte
das
einen bestimmten Ex-Präsidenten stolz gemacht, meinst du?
Absolut, das ist die DNA der USA. Das ist vielleicht der größte Coup ever in der Geschichte. Wenn wir uns vor Augen führen, in unserem Weltbild gibt es diese geopolitische Rivalität USA-Russland. Das ist eine Konstante, die das ganze 20. Jahrhundert, fast das ganze 20. Jahrhundert geprägt hat. Auch noch den Anfang des 21. Jahrhunderts. Ja, wie kam es also in nicht allzu ferner Vergangenheit dazu, dass die Russen auf dem amerikanischen Kontinent präsent waren, in Alaska, aber auch in Kalifornien? Und warum kam es dann eben so, dass die Geschichte doch nicht ganz so anders verlaufen ist, wie ich es soeben geschildert habe? Alan, warum sprechen wir heute vom möglicherweise größten geostrategischen Fehler? Warum war der Verkauf von Alaska an die Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1867 ein Gamechanger? Bereite mal die Szene vor.
Alaska, das muss man sich vielleicht einmal vor Augen halten. Wenn jemand diesen Podcast hört und Google Maps in der Nähe hat, lohnt es sich vielleicht auch, sich mal zu vergegenwärtigen, wie, wo Alaska genau liegt. Ich habe das bei der Recherche auch sehr oft nochmals gemacht. Alaska ist erstmal gigantisch groß. 400 Mal so groß wie die Schweiz, so groß wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien zusammen. Wow. Und sehr dünn besiedelt. Und Alaska, das ist wichtig, ist eine Exklave. Das heißt, es ist nicht mit dem kontinentalen USA verbunden. Es ist eigentlich die größte Exklave der Welt, wenn man es genau nimmt. Und dieses Alaska, das wissen wahrscheinlich auch viele, besitzt große Vorkommen an natürlichen Ressourcen. Kohle, Erdöl, Erdgas, Zink und Holz. Und natürlich ist besonders das Erdöl wichtig, macht 85% des Staatshaushalts aus. Und ja, das ist schon mal das eine. Und das andere ist natürlich die geostrategische Lage. Alaska macht die USA zu einem Anrainerstaat der Arktis. Und dort liegen natürlich wichtige Seewege, aber auch immer mehr Flugrouten, die da drüber führen. Und das macht Alaska zur Drehscheibe, zum Logistikzentrum. Das ist schon mal sehr viel. Und dann, du hast Russland angesprochen, Russland ist der Nachbar der USA. Die Beringstraße, der Meeresübergang, der beide Länder trennt, der ist dann nur 85 Kilometer breit an der engsten Stelle. Das ist nicht viel. Ja. In dieser Beringstraße liegen außerdem noch zwei Inseln. Die eine ist russisch, die andere amerikanisch. Und zwischen diesen zwei Inseln, den Diomedes-Inseln, sind es dann nur noch 4 Kilometer. Das ist der Grund, dass es dieses inzwischen berühmte Sprichwort gibt, oder Sprichwort, den Ausspruch, der ja Sarah Palin zugeschrieben wird, der früheren republikanischen Vizepräsidentschaftskandidatin. Die sagte ja bekanntlich, I can see Russia from my house, wurde dafür ordentlich verspottet. Ja, der Ausspruch ist nicht von ihr. Weißt du, von wem er eigentlich ist?
Nein, ich habe im Kontext dieser Folge das erste Mal davon gehört, muss ich zugeben.
Ah, du kannst den gar nicht. Ja, das ist, gut, dann ist die Frage auch nicht sehr zielführend. Aber viele Leute kennen diesen Ausspruch von Sarah Palin, I can see Russia from my house, aber eigentlich war es eben die sehr gute, sehr tolle, deshalb erwähne ich sie, Komikerin Tina Fey, Satirikerin, okay. Die hat bei Saturday Night Live eine Parodie gemacht von Sarah Palin damals 2008, als da der Wahlkampf stattfand. Und ja, hat das doch gesagt. Und das hat sich eingebrannt in die...
Verselbstständigt. Ja.
Verselbstständigt und eingebrannt in das kollektive Gedächtnis vieler Amerikaner. Könnten wir eigentlich verlinken in den Shownotes, den Sketch. Der ist wirklich gut. Ja, und jetzt sind wir schon recht nah an deiner Frage, oder? Alaska war der Fuß eine Zeit lang auf dem amerikanischen Kontinent. Und was für ein Fuß, muss man sich mal vorstellen. Ich meine, wenn es immer noch russisch wäre, dann hätte Russland heute Stützpunkte, Marinehäfen, vielleicht sogar Raketenbasen noch näher vor der amerikanischen Haustür.
Ja. Und wie kommen jetzt die Russen nach Alaska? Also die sind da ja nicht unbedingt nahe an ihrem Machtzentrum, das Machtzentrum in Europa, St. Petersburg, Moskau. Alaska auf der entgegengesetzten Seite der Erdkugel. Wie kommen die Russen dahin?
Zu Fuß. Ist die kurze Antwort. Also zuerst, nein, nicht zu Fuß, aber ein bisschen stimmt. Also die Expansion der Russen in den Osten, in ihren Osten, in den amerikanischen, heute Westen, der begann mit den Kosaken, diesen russischen Reitern, Kriegern, Abenteurern, die im 16. und 17. Jahrhundert nach und nach vom eurasischen Teil Russlands in den Osten gingen, Sibirien durchstreiften und dann irgendwann mal nach ein paar Jahrzehnten an der Pazifikküste standen. Und das war der Anfang. Von dem her wusste man, da gibt's irgendwas auf der anderen Seite des Pazifiks. Man wusste aber nicht genau was. Und formell entdeckt und betreten, also wenn wir entdeckt sagen, von Europäern entdeckt, wird Alaska dann 1741. Und das ist dann der Mann, nachdem auch die Beringstraße benannt ist, die wir schon genannt haben, Vitus Bering.
Das tönt nicht unbedingt nach einem genuin russischstämmigen Menschen. Wer war Vitus Bering? Und vielleicht auch diese Erstentdeckung durch diese erste große nordische Expedition, die von 1733 bis 1743 dauerte, die war ja eigentlich nur der Startpunkt. Ab dann gibt es quasi noch weitere Schritte. Und diese eigentliche Entdeckung Alaskas war ja nicht bei dieser ersten Expedition, oder?
Es gab schon vorher Kosaken, die vermutlich bis nach Alaska gekommen sind, aber das ist halt alles nicht verbrieft. Bering war schon der Erste, dem das dann gelungen ist. Und du hast gesagt, Bering, das war eigentlich ein Däne, dänischer Seefahrer, der fuhr schon ab 15 Jahren zur See, Handelsschiffe auf der ganzen Welt, und er ließ sich dann 1703 anheuern für die Russen, für die neu gebildete kaiserliche russische Marine war das. Ja. Die brauchte der Zar damals im großen Nordischen Krieg gegen vor allem Schweden, und Bering, der Däne, der ließ sich anheuern, und die Karriere, die ging dann nicht so richtig voran, aber nach dem Krieg erhielt er 1726 den Auftrag für die erste kaiserliche Mission in den Osten, nach Kamtschatka. Das ist die riesige Halbinsel in Ostsibirien, über die man damals nichts wusste, so gut wie nichts. Also es ging darum, die Grenzen des Reichs, dieses russischen Reiches, das in der Vorstellung der Russen ausfranst, sie einfach irgendwo im Polareis, Packeis sich verlor. Diese Grenzen des Reichs wollte man ausmessen, rausfinden, gibt es einen Landweg vielleicht auch nach Amerika von diesen Grenzen aus. Und das war der Auftrag, den Bering fasste. Und jetzt bin ich wieder beim Teil wo es um den Fußmarsch geht. Bering ist dann aufgebrochen 1726 von St. Petersburg aus, der damaligen Hauptstadt des Russischen Reichs. Und er hat das auf dem Landweg gemacht. Er ist 2 Jahre lang, hat er sich geschleppt mit seinen Männern durch ja, die Tundra und die Taiga ja. und was es auch noch hat in Sibirien und hat dann am Pazifik angekommen ein Schiff gebaut. Und mit diesem Schiff hat er die Gegend erkundet, bis ins Nordpolarmeer gefahren, ist dann aber wieder umgekehrt, ging zurück nach St. Petersburg, begann dann eine zweite Expedition 1733, die riesig war. 3000 Menschen haben sich beteiligt, Bering nahm auch seine Frau mit, hatte ein Klavier dabei. Es war eine sehr ausgedehnte Expedition, wieder auf dem Landweg, wieder Schiffe bauen am Pazifik, nachdem man zuerst so lange zu Fuß unterwegs war. Aber diesmal kommen sie weiter. Diesmal kommen sie bis nach Alaska mit 2 mhm. Schiffen. Bering selbst muss dann zwar umdrehen, stirbt auch auf der Rückreise, aber der Russe Alexei Tschirikow, der schafft es. Der erreicht tatsächlich Alaska. Das ist 1742. Und dann, jetzt sind wir am Punkt, ab das ist quasi der Moment, wo Alaska in der europäischen Geschichtsschreibung entdeckt wurde.
Und kam das Klavier ebenfalls in Alaska an?
Das ist eine gute Frage, die kann ich nicht beantworten. Es kamen andere Dinge an, beziehungsweise auch wieder zurück in St. Petersburg. Bei dieser Expedition waren auch Wissenschaftler dabei. Zum Beispiel der deutsche Arzt Georg Wilhelm Steller, der, das fand ich sehr faszinierend, der hat eine heute ausgestorbene Seekuh, also eine Art, ein Tier, das es heute nicht mehr gibt, muss 12 Meter lang gewesen sein. Ein Säugetier sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Robbe und Kuh.
Also, Seekuh.
Ihr merkt, ihr hört hier nicht einem naturwissenschaftlichen Podcast.
Alan hat mehrere Semester Zoologie studiert, bevor er sich der Politologie und dem Journalismus zugewandt
genau,
hat.
Genau, genau.
Man hört es hier raus.
Es war ja nicht, wir heißen ja nicht überall Naturwissenschaft, aber jedenfalls war das eine große Expedition, die auch Wissenschaftler dabei hatte. Ob sie am Schluss, um deine Frage zu beantworten, das Klavier wieder zurückgebracht haben, kann ich leider nicht beantworten.
Aber du hast es ja auch angetönt, man begibt sich jetzt in diesen Raum, in diese ausfranzende Peripherie, in diese Ränder, wo man nicht so genau weiß, was da überhaupt alles ist, in diesem 18. Jahrhundert. Und damit sind wir auch eigentlich im Zeitalter der großen Entdeckungsfahrten, auch der wissenschaftlichen Expeditionen, der beginnenden Expeditionen. Und für das Russische Reich, für den Zaren, waren diese Alaska-Expeditionen, diese spektakulären Expeditionen auch, also ich meine, durch den ganzen asiatischen Kontinent zu marschieren, um dann ein Schiff zu bauen, bis nach Alaska zu gehen, durchaus spektakulär. Und damit konnte Russland ja auch dann in den Zirkel dieser europäischen Mächte und Königshäuser aufsteigen oder mitspielen in diesem erlauchten Kreis, der eben jetzt in dieser Zeit mit der wissenschaftlichen Neuvermessung der Welt begonnen hatte. Also diese Expedition war auch durchaus politisch von Gewicht für das entstehende russische Imperium. Aber wir reden hier ja noch von einem Küstenstreifen, so hauptsächlich Südalaska, also diese Küstenregionen bis hinunter auch in den kanadischen Raum. Der größte Teil Alaskas, also die Landmasse im Inneren, der Norden, das waren noch weiße Flecken auf der Karte, die Siedlungen entstanden dann an der Küste. Das Landesinnere wurde dann auch eigentlich selten besucht oder wird später selten besucht werden. Warum setzen sich jetzt diese Händler, diese Expeditionen, diese Menschen, die da kommen in diesen Raum, wieso bleiben die anfänglich nicht dort? Ist es zu unwirtlich? Ist es nicht wirtschaftlich genug? Gibt es kein Interesse? Was sind da die Gründe?
Kolonisten sind sie nur beschränkt, zumindest nicht im Sinn, wie zum Beispiel die Engländer Amerika besiedelten oder kolonisierten. Die Leute, die Russen, die nach 1742 Alaska erreichen, sind tatsächlich eher Jäger als Siedler. Sie suchen Rohstoffe, das heißt vor allem Pelze. Pelze vor allem von Seeottern, von denen man weiß, die kann man zu Hause oder auf anderen Märkten gut verkaufen. Es sind Leute, die die Küstenstreifen erkunden auf der Suche eigentlich nach dem raschen Gewinn. Genau, nach dem raschen Geschäft. Glücksjäger, Abenteurer, solche Leute. Und die haben anfänglich überhaupt kein Interesse, sich da dauerhaft niederzulassen. Sie nennen das Land zwar Russisch-Amerika ziemlich bald, aber ihr Abdruck, ihr Fußabdruck ist gering. Ja. Es kommt zwar dann auch zu ersten Begegnungen, ziemlich schnell mit Ureinwohnern, die verlaufen blutig. Und es ist schon so, dass auch die Umstände widrig waren dort. Also nur schon klimatisch, kalt. Es ist weit weg eben von Russland, vom dominanten Teil Russlands. Die Leute, die da darüber kommen, kommen von Sibirien. Das heißt, schon das, wer in Sibirien war, der ist schon ziemlich eine spezielle Gattung. Und bis sie die erste Siedlung bauen, geht es ziemlich lange. 1784 bei Three Saints Bay, das ist auf der Insel Kodiak. Da lassen sie sich dann erstmals nieder, ganz bescheiden, ein paar Blockhütten. Es ist also eine sehr zaghafte Besiedlung, ja.
Ja, und die Frage allen, die dann natürlich kommt, ist, wie wird aus Alaska eine Kolonie oder zumindest ein Teil dieses russländischen Imperiums? Und da, denke ich, ist es dann sehr wichtig, dass wir auch ganz grundlegend für unser Verständnis davon, was da passiert, zwei Dinge unterscheiden. Zum einen nämlich ja, die Vorstellungswelten der russländischen Eliten in Moskau, in St. Petersburg und dann eben die reale Lebenswelt und die Erfahrungen der Menschen, die in Alaska selbst unterwegs sind und leben. Und wenn wir bei den Eliten ansetzen, also bei diesen, ja, bei den politischen Eliten, auch wirtschaftlichen Eliten, in deren Wahrnehmung, in diesen russischen Machtzentren in Europa ist Alaska so eine Art Projektionsfläche. Also diese imperialen politischen Utopien, Fantasien von Alaska als einem Spiegel für die Attraktivität und die Leistungsfähigkeit dieses neuen russischen Imperiums. Und dieser Raum, der musste angeeignet werden, wirtschaftlich angeeignet werden. Man wollte sich da kulturell festsetzen. Alaska war zudem auch eine Art Gegenbild zu Europa. Zum einen, du hast schon gesagt, natürlich diese Abgeschiedenheit des Raums, der bot vermeintlich eine gewisse Ruhe, einen gewissen Frieden, im Gegensatz zum krisengeplagten Europa. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, in dieser Zeit, zweite Hälfte 18. Jahrhundert, erste Hälfte 19. Jahrhundert, da passiert ganz viel, also angefangen von den transatlantischen Revolutionen, der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die napoleonischen Kriege, die bürgerlichen Revolutionen, die Krisen, bis hin zum Revolutionsjahr 48. Also Europa ist als Raum, als Kontinent ziemlich ja, krisengeschüttelt und dagegen erscheint dann Alaska auch so ein bisschen als ja, ideale, ruhige Vorstellungswelt. Und ja, diese russische imperiale Fantasie für Alaska war es dann eben damit einen territorialen Brückenkopf zu errichten für weitreichendere Expeditionen. Also einerseits einen wirtschaftlichen Stützpunkt zu haben. Es ist also nicht wirklich eine Eroberungskolonie, die man militärisch unterwirft, sondern es ging eigentlich darum, so einen Brückenkopf zu schaffen, um dann später die gesamten nordamerikanischen Küsten, die Pazifikküste bis hinunter nach Kalifornien, ja, in Beschlag zu nehmen und so eigentlich letztlich den gesamten Nordpazifik unter die russländische Vorherrschaft zu stellen. So zumindest die Idee oder die imperiale Fantasie in diesen Machtzentren. Dann können wir dem natürlich das entgegenstellen, was dann tatsächlich vor Ort geschieht. Und wie so oft, du hast es ja schon angetönt, werden Territorien dann eben über wirtschaftliche Verflechtungen miteinander verbunden. Also kurz, man forciert den Handel mit der Region. Und auch das hast du schon gesagt, der Treiber oder auch Träger dann dieses Handels, das ist die Pelztierjagd. Und das ist eigentlich so eine Art Ironie der Geschichte, denn die Pelztiere oder der Handel mit Pelz war zwar der Weg zum Wohlstand im 18. Jahrhundert, also da gab es gute Gewinne, aber es ist halt eben auch eine veraltete ja, Wirtschaftsform oder eine veraltete Ressource, denn spätestens dann im 19. Jahrhundert wird sich dieser Wirtschaftszweig in einen Niedergang begeben, was dann natürlich auch Auswirkungen hat für diese Kolonisten und Händler.
Also kann man das sagen, warum? Warum ist Pelz, der so lange so teuer ist, vor allem von diesen Seeottern, warum ist er nicht mehr gefragt?
Das hat mit modischen Bewegungen zu tun. Wir haben im 19. Jahrhundert natürlich den Aufstieg der Textilindustrie, die mit voller Wucht in Europa auch einschlägt, verschiedenste Regionen zu großem Reichtum bringt Und damit verändert sich natürlich auch ja, die Art und Weise, wie sich Menschen kleiden. Auch die ganzen Möglichkeiten, farbliche Möglichkeiten, Musterungen, die natürlich jetzt in einem industriellen Maßstab mit diesen Webstühlen hergestellt werden können und die natürlich dann dem Pelz als Rohstoff ein bisschen den Rang ablaufen.
Zur Freude von heutigen Tierschützern.
Zur Freude der Tierschützer, genau. Ja, jedenfalls dieser Fokus auf den Pelz, der war eben zwar anfänglich ertragreich, vor allem die Seeotter, du hast es gesagt, wir greifen das später dann auch nochmal auf. Mit diesem Handel beginnt dann auch die Besiedlung des Raums und ein Meilenstein ist dann vor Ort die Gründung der russländisch-amerikanischen Kompanie, kurz RAK, die 1799 per Erlass gegründet wird, geht hervor aus drei eigenständigen Kompanien, die zusammengelegt werden. Und diese russländisch-amerikanische Kompanie ist ja sowas wie das Pendant zur East India Company. Auch auf französischer Seite gibt es dann diese Kompanien, die Compagnie des Indes, die Holländer betreiben solche Kompanien, Dutch East India Company. Jedenfalls, Zar Paul vergibt dann dieser russländisch-amerikanischen Kompanie ein Monopol per Erlass auf 20 Jahre. Und dieses Monopol sichert dieser Gesellschaft eigentlich für 20 Jahre alle künftigen Unternehmungen in Nordamerika. Und ja, damit hat diese halbamtliche oder halbstaatliche Gesellschaft eigentlich das wirtschaftliche Monopol über diesen Raum. Und jetzt beginnen auch weitere Siedlungsgründungen. Es kommt zum Beispiel zur Gründung von Novoarchangelsk, eine große strategische Festung oder vergleichsweise große Festung, ganz im südlichen Zipfel von Alaska. 1812 kommt es zur Gründung von Fort Ross, nördlich von San Francisco. Also da sieht man schon, das sind riesige Distanzen, die da überwunden werden. Es ist ein riesiger Raum. Die Händler stoßen davor bis nach Kalifornien. Und spannend ist jetzt, wenn man sich diesen Handel, der da betrieben wird, anschaut, dann sieht man, dass dieser neue russische Raum, dieses Russisch-Amerika eigentlich unglaublich vielfältig auch vernetzt war. Also es ist nicht nur ein Raum, der von St. Petersburg aus, von der Zentrale aus gesteuert wird, sondern dieser Raum hat Kontakte und Verbindungen zu den sibirischen Handelsstädten Irkutsk, Jakutsk, zu den Hafenstädten an der Pazifikküste Ochotsk, Petropavlovsk, aber eben auch, und das fand ich sehr interessant, als ich es gelesen habe, auch nach Osten, also zum Beispiel bis nach Boston, an die Ostküste der USA, wo ja ein Warenverkehr, ein Handel mit Alaska stattfindet, wo auch Menschen hin und her gehen. Also dieser Raum Alaska ist auf ganz vielfältige Art eigentlich integriert in diese umgebenden ja, Wirtschaftsräume. Und das tönt alles sehr blühend. Und wenn man sich jetzt fragt, wer lebt denn da, wie viele sind das? Dann ändert sich das Bild schlagartig. Also man geht davon aus, dass eigentlich in dieser ganzen Besiedlungszeit nie mehr als einige hundert russischstämmige Menschen in Alaska unterwegs waren. Und du hast gesagt, es ist ein riesiger Raum, 400 Mal so groß wie die Schweiz. Und ja, dieser Raum, wo wenige hundert russischstämmige Siedler, Händler leben, der ist geprägt von einer unglaublich schwachen Infrastruktur. Also es gibt eine Unterversorgung an Lebensmitteln, an medizinischer Versorgung, an sozialen Einrichtungen, an gesellschaftlicher Infrastruktur. Man ist natürlich auch in Bezug auf die Verteidigung der Gebiete limitiert. Und es gibt so diese Kargheit, diese Unfruchtbarkeit, die vermeintliche Unfruchtbarkeit dieses Alaskas, dass diesen russländischen Händlern und Kolonisten ihre Umgebung eigentlich als lebensfeindlich wahrnehmen ließ. Also es war ein entbehrungsreiches Leben. Und daher können wir dann die Frage stellen, wer geht überhaupt nach Alaska? Und wir haben jetzt immer von Russen gesprochen oder von russischstämmigen Menschen. Der Begriff Russe wäre da schon mal problematisch, weil das eben in ganz vielen Fällen ethnische Nichtrussen waren. Also das russische Imperium war ja ein Vielvölkerstaat, wie ganz viele Imperien. Und das waren sehr oft Menschen, ethnisch gesehen nicht Russen waren, die aber eben die russische Staatsbürgerschaft hatten. Es waren auch keine Siedler, also Alaska war keine Siedlerkolonie. Das Leben dort war eben nicht geprägt von Landbesitz oder vom Aufbau einer dauerhaften Existenz, sondern es war Arbeit, Ausbeutung, Handel und oft dann eben auch nach ein paar Jahren, nach einer gewissen Zeit, die Rückkehr nach Russland. Also da stehen die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund. Und das führt dann unweigerlich schon seit Anbeginn, auch das hast du schon angetönt, zu Gewalt an den Ureinwohnern. Es gibt da sehr brutale Auseinandersetzungen. Und diese ganze Geschichte der Russländer in Amerika oder in Alaska ist eigentlich geprägt von einer Auseinandersetzung mit dieser autochthonen nativen Bevölkerung in Alaska, die sich aber eben auch durchaus zu wehren weiß. Also da gibt es viele Episoden, gegenseitige Gemetzel. Und was auch sehr oft vergessen wird, was das Leben in dieser Zeit in Alaska prägt, es drangen eigentlich ständig andere europäische und auch US-amerikanische Schiffe nach Alaska vor, die natürlich dann diesen russländischen Anspruch auf die Vorherrschaft in Frage stellen. Also da ist auch von außen, von anderen Großmächten eine konstante Bedrohung oder eine Unbekannte, mit denen die Menschen da konfrontiert sind.
Die sind ja auch schon da, andere Europäer, oder? Also nicht in Alaska, aber die Spanier sind in Kalifornien mit 2-3
genau.
Siedlungen, Missionen, San Diego, San Francisco.
Genau.
Die Briten sind in Kanada.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass niemand mitbekommen hat, dass das Russische Reich sich dann langsam ausbreitet in Alaska.
Genau. Also das war eine konstante Bedrohung, die ja im Raum steht, die auch das Leben dort prägt. Und du hast es auch schon angetönt, es gibt die Ressourcen und die Händler, diese russischstämmigen Händler, die plündern jetzt eigentlich diese Tourschätze, vor allem die Pelztierbestände, unglaublich. Also die Ressource wird ausgebeutet. Es ist dann auch eigentlich schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so weit, dass es eine rücksichtslose Überjagung gibt, also die Bestände schrumpfen dramatisch. Dann kommt eben dazu, ich habe es erwähnt, die Mode ändert sich, also Pelz verliert an Bedeutung und damit schwindet zumindest für diese russländisch-amerikanische Kompanie die wirtschaftliche Bedeutung von Alaska. Die Verwaltung ist aufwendig und all diese Faktoren zusammen, die bereiten in gewisser Weise den Boden für den Verkauf vor, den wir eingangs erwähnt haben und der auch seit den 1850er Jahren eigentlich mehrfach auch, ja, zumindest mal vorgedacht wird.
Und bevor wir jetzt schon den Niedergang aus russischer Sicht beleuchten, muss man vielleicht schon nochmal festhalten, es gab schon eine Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, wo Russland eigentlich die wohlhabendste Stadt an der ganzen nordamerikanischen Pazifikküste hatte. Novo Archangelsk, das du erwähnt hast, das heutige Sitka, das war wohlhabender als die spanischen Städte der Zeit, als San Diego, San Francisco. Da war schon etwas da. Also es war nicht so, dass es eben nur Trübsal und Traurigkeit und widrige Bedingungen waren. Eine Zeit lang hat das schon funktioniert. Aber eben, du hast gesagt, aus diversen Gründen zeichnete sich dann irgendwie ab, dass es doch nicht die goldene Kolonie war, von der viele in Russland geträumt hatten.
Ja, und Alan, wenn wir jetzt über den Kauf reden, gibt es einiges zu besprechen, einiges auch aufzudecken in Bezug auf die Motivationen, warum wird dieses Land verkauft, warum möchte man das überhaupt kaufen. Bevor wir uns das anschauen, machen wir eine ganz kurze Pause. Wir freuen uns, euch in wenigen Augenblicken wieder zu hören. Bis dann. Ja, da sind wir wieder. Alan, wir sprechen über den Verkauf von Alaska durch Russland an die Vereinigten Staaten im Jahr 1867 und fragen uns, ob das vielleicht die größte geopolitische Fehlentscheidung der jüngeren Zeit war. Warum verkauft Russland bzw. warum verkauft der Zar seine Kolonie, sein Russländisch-Amerika an die USA?
Es gibt ja zwei Seiten, den Käufer und den Verkäufer. Um beim Verkäufer zu beginnen, die Russen hatten zum einen schlicht Geldnot. Ja. Von 1853 an hatte Russland ja den Krimkrieg geführt gegen das Osmanische Reich, gegen Großbritannien, gegen Frankreich. Und der hat mit einer russischen Niederlage geendet und die Staatskassen waren leer. Der Zar, Alexander II., der brauchte dringend Geld, der brauchte Mittel für seinen Haushalt. Das war das eine. Und dann gab es in Russland in diesen Führungszirkeln schon auch die Angst, dass man dieses Gebiet, das ja weit weg war, nicht werde halten können längerfristig. Ja. Vor allem nicht gegen Großbritannien. Das war damals die militärische Supermacht zur See zumindest. Das war einfach eine zu große Nummer für die Russen. Und sie wussten, irgendwie schwierig zu halten. Du hast auch die Ureinwohner angesprochen, die sich sehr stark gewehrt haben, auch verständlicherweise gegen die Kolonisierung, die blutige durch diese russischstämmigen Siedler. Das nahm auch zu. Es war einfach mühsam zu administrieren. Also es gab gewisse Faktoren, die einen Verkauf schon nicht ganz abwegig erscheinen lassen aus damaliger Sicht. Und dann gab es eben die Einschätzung, auch aus den Gründen, die du erwähnt hast, dass Alaska wirtschaftlich nicht mehr wirklich so vorankam. Das war nicht die Perle, die man sich erhofft hatte. Und also suchte man einen Käufer. Und die Frage ist halt, wer kauft einem ein solches Stück Land ab? Eigentlich kamen primär die Briten in Frage, wenn man sich ihre strategische Position und ihre Ambition vor allem vor Augen hält, die sie damals hatten. Aber die Briten waren eben auch ein strategischer Konkurrent. Und im Krimkrieg hatten sie die Russen besiegt, da waren viele Wunden. Und deshalb gingen die Russen zu den Amerikanern. Das ist vielleicht heute nicht ganz intuitiv, aber damals gab es durchaus eine gewisse grundsätzliche Einigkeit in dieser strategischen Beurteilung. Wer ist für das jeweilige Land der strategische Hauptkontrahent? Und das war für beide Länder Großbritannien. Und also gingen die Russen beschlossen, wir machen den Verkauf. Zar Alexander hat dem zugestimmt. Und man hat dann den Botschafter in Washington beauftragt, auf die Amerikaner zuzugehen und ihnen das schmackhaft zu machen. Das war also aktiv etwas, das Russland an die US an die Amerikaner herangetragen hat. Und der Mann, der das gemacht hat, das war Eduard von Stöckel, ein Mann mit österreichisch klingendem Namen, weil er österreichisch stämmig war, aber in Diensten Russlands. Und er ging zum US-Außenminister mit der Idee dieses Alaska-Kaufs-Verkaufs. Das war William Seward. Und diese beiden Männer wurden sich in einer kürzeste Zeit handelseinig. Also man redet von einer Nacht, die es ging, diese Verhandlungen. Und schon am folgenden Morgen ging Seward ins Weiße Haus zu Präsident Andrew Johnson. Der hat unterschrieben den Vertrag und schon am Nachmittag ging das alles durch den Kongress. Also für heutige Verhältnisse absolut unvorstellbar. Aber
effizient
könnte man es auch nennen. Aber eben, es hat auch, und jetzt sind wir bei der Käuferseite, mit der Motivation der Amerikaner zu tun.
Genau, also warum wollen die Amerikaner Alaska kaufen? Ich meine, aus heutiger Sicht, mit dem Wissen auch um die geostrategischen Konflikte des 20. Jahrhunderts, um den Aufstieg der beiden Länder zu atomaren Supermächten, scheint das natürlich klar, aber im 19. Jahrhundert ist die Ausgangslage ja doch eine andere. Was ist die Motivation der Amerikaner?
Die wichtigste Motivation ist eine ideologische, kann man sagen. Es gab in den USA im 19. Jahrhundert die sogenannten Expansionisten. Leute, die glaubten, dass es so etwas wie ein historisches Schicksal, einen Auftrag gab, Amerikas, der erst erreicht würde, wenn sie das Land, wenn sie die amerikanische Zivilisation von der Ostküste, wo sie begann, bis hin an den Pazifik ausgebreitet hat. Das nennt man Manifest Destiny. Und zu den Leuten, zu diesen Expansionisten gehörte eben dieser Außenminister William Seward. Er wollte den Kauf unbedingt. Er machte das auch zu seiner persönlichen Mission. Das war nicht etwas, was alle Amerikaner teilten, überhaupt nicht, auch nicht alle im Kongress. Es gab Kräfte, die für eine zurückhaltende, auch Besiedlung dieses amerikanischen Kontinents plädierten, aber das waren nicht die Stimmen, die an der Macht waren, die auch die Mehrheit bildeten. Das war das eine. Und dann, ja, es war schon so, das, was du angetönt hast, das war damals tatsächlich ein Punkt. Es gab viel Kritik an diesem Deal. Es gab Zweifel, warum die USA für eine Eiswüste bezahlen sollten, wie es damals hieß, in der es ja gar kein Gold und Öl gab oder nichts. Eigentlich, man wusste von nichts. Die Presse spottete. Sewards Eiskiste, Sewards Dummheit sind so stehende Begriffe, die in die amerikanische Geschichtsschreibung eingegangen sind. Jemand sprach auch von vom Eisbärgarten von Andrew Johnson, dem Präsidenten. Also es war alles nicht so rosig. Und ja. Ich glaube, jetzt müssen wir unbedingt noch über den Preis sprechen, den die Amerikaner bezahlt haben. Aus heutiger Sicht auch das unvorstellbar, der Betrug, nämlich 7,2 Millionen Dollar. Das sind nach heutigen Maßstäben so plus minus, wenn man das hochrechnet, 120 Millionen Dollar, also auch nichts. Und das Witzige ist, die Russen wollten eigentlich sich mit noch weniger zufrieden geben. Der Botschafter, den ich erwähnt habe, Stöckel, der hatte von Alexander II., dem Zaren, den Auftrag, nicht für unter 5 Millionen zu verkaufen. Das heißt, sie wären auch auf 5 Millionen runtergegangen. Also Stöckel hat sogar aus russischer Sicht noch was rausgeholt dabei, aber trotzdem der Preis lächerlich. Und ja, man kann sich wirklich fragen, war das nicht einfach eine riesengroße Dummheit, und zwar nicht von Seiten Sewards und den Amerikanern, sondern von den Russen?
Ja, klar ist, die politische Welt wäre sicher eine andere geworden, wenn dieser Verkauf nicht stattgefunden hätte. Aber das war ja eben unter den damaligen Rahmenbedingungen noch überhaupt nicht absehbar. Also genauso wenig wie der Verkauf von Louisiana durch Frankreich an die USA. Darüber haben wir auch schon gesprochen in einer Podcast-Folge. Das war ja in dieser Zeit überhaupt nicht absehbar, was das für Folgen zeitigen würde. Und ich meine, wir haben das eingangs schon ein bisschen angetönt. Es sind ja eigentlich hauptsächlich zwei Dinge, die diesen Raum, die dieses Alaska dann eben so dermaßen wichtig werden lassen. Also zum einen die wirtschaftliche Dimension. Alaska wird zu einer Schatztruhe, also die Eistruhe wird zu Schatztruhe. Lustigerweise gibt es schon in den 1850er Jahren, also vor dem Verkauf, gibt es Goldfunde, diverse Goldfunde. Es gibt in der gleichen Zeit ja dann auch den Gold Rush in Kalifornien. Aber vor allem dann der Goldfund am Klondike River 1896, also mehrere Jahre schon nach dem Verkauf, der hat dann nochmal wirklich zutage gefördert, welche Bodenschätze in Alaska schlummern. Also der Klondike River, das ist ein Fluss in Alaska, etwa 160 Kilometer lang, Nebenarm des Yukon Rivers, liegt heute auf kanadischem Boden. Und ja, dieser Goldfund am Ende des 19. Jahrhunderts hat eigentlich den größten Goldrausch auf dem nordamerikanischen Kontinent ausgelöst, hat über 100.000 Goldsucher da in den Norden pilgern lassen, auf der Suche nach Reichtum. Der Weltmarkt wurde dann überflutet mit Unmengen von Gold. Es gab sogar regionale Inflationen deswegen. Und am Ende des Rausches dann auch eine Liquiditätskrise. Und ja, dieser Goldfund am Klondike River, da hängen dann auch die ganzen kulturellen Vorstellungen von Alaska dran, also diese legendäre Goldgräberstadt Dawson City zum Beispiel, die waren auch wirtschaftlich eben extrem wichtig. Aber fast noch wichtiger, und auch das ist schon gefallen, die Ölbohrungen. Also auch da der erste Fund 1891, Förderung ab 1910, aber dann erst im 20. Jahrhundert, also der erste Fund eines großen Vorkommens in der Prudhoe Bay, also an der Nordküste von Alaska, in den Jahren 1967, 68 hat dann diese Ölförderung so richtig forciert und ja, dem Staat Alaska eigentlich eine ungeheure Einnahmequelle beschert. Darum ist Alaska auch heute noch für die USA wirtschaftlich gesehen sehr wichtig. Und neben dieser wirtschaftlichen Bedeutung gibt es dann natürlich auch wieder die ja, wachsende strategische Dimension. Also das schmelzende Polareis, die Nordküste Alaskas wird zur Durchfahrt in der Nordwestpassage, also die Nordwestpassage, Verbindung vom Atlantik in den Pazifik durch das Nordpolarmeer, also quasi die Route von Europa, Afrika via Amerika in den pazifischen Raum. Und wichtig ist Alaska heute natürlich auch, weil es eben diese Nähe zum russischen Territorium hat, denn mit der ganzen politischen Entwicklung im 20. Jahrhundert wurde diese Nähe dann eben wichtig. Das schmelzende Eis, hast du auch angetönt, gewährt dann natürlich auch Zugriff auf die russischen Nordküsten über den Nordpol hinweg. Also geostrategisch ist Alaska natürlich von unschätzbarem Wert. Und die Geschichte lässt sich natürlich nicht ändern, aber jetzt mit dem Wissen darum, dass Alaska russisch war, ein russisch geprägter Raum war, bleibt vielleicht noch die Frage, wie russisch ist Alaska heute überhaupt noch?
Also ich glaube, die allermeisten Menschen auf der Welt verbinden Alaska heute mit einer sehr, sehr amerikanischen Gegend. Auch in den USA selbst ist die kulturelle Bedeutung Alaskas groß. Es gilt als Last Frontier, die letzte Gegend, wo sich die Grenze der Zivilisation immer noch ein bisschen in Bewegung ist. Das ist sehr aufgeladen. Aber ist noch was zu gewinnen, ist noch was zu entdecken, ist auch noch, ja, dieser amerikanische Spirit, so quasi noch aus der Gründerzeit, ist noch da. Genau. Ist natürlich auch etwas, das muss man sagen, wird touristisch auch einfach extrem gut und stark vermarktet, weil das können halt andere Gegenden nicht von sich sagen, andere Bundesstaaten. Aber es hat natürlich schon einen Kern. Du hast ja diese ganzen Goldgräber-Geschichten jetzt angetönt. Das ist halt etwas, was sehr wirkmächtig ist. Aber es gibt heute schon noch deutlich sichtbare Zeichen russischen Einflusses. Und das sind zum Beispiel in den Küstenstädten gibt es vielerorts noch diese russisch-orthodoxen Kirchen mit den Zwiebeltürmen, die man immer noch sieht, weil eine Zeit lang zur, in Anführungszeichen, Hochphase der russischen Kolonisierung, da gab es schon auch Missionen, die die Zentrale in St. Petersburg, die das Zarenreich hinschickt, also russisch-orthodoxe Missionare, die da Kirchen bauten, Missionen bauten. Und von denen sind immer noch Kirchen da. Das sieht man noch. Und es gibt auch, wenn man in Kalifornien zum Beispiel rumreist, manche wird vielleicht auch schon mal am Russian River gestanden haben, war ich auch schon, wobei mir damals nicht bewusst war, dass das effektiv von der russischen Besiedlung herkam, aber so ist's. Auch Fort Ross, das du erwähnt hast, Ross von Rossiya. Also es gibt noch diese Spuren, das finde ich lustig. Und ja, also man könnte sich schon fragen, ob die ganze US-Westküste vielleicht auch heute russisch sein könnte. Weil es war schon so, wir haben es gesagt, es waren auch andere Mächte, die Spanier waren früh dort, aber es gab durchaus eine Zeit, wo Russland gegenüber Spanien sogar einen gewissen Vorteil hatte, reicher war. Es war auch so, dass es einmal eine Expedition gab oder hätte geben sollen, in Mitte des 18. Jahrhunderts von Katharina der Großen, der Zarin, angeordnet nach Kalifornien. Die kam nie an, weil die wurde abgelenkt durch einen anderen Krieg, aber das war zu einem Zeitpunkt, wo die Besiedlung von Kalifornien durch die Spanier noch nicht sehr fortgeschritten war. Und wenn die Russen dort angekommen wären, wenn sie sich von Alaska wegbewegt und ihre ganze Energie auf die Besiedlung von Kalifornien konzentriert hätten, dann kann man schon ein bisschen What-If-Geschichte spielen und sich denken, dass dann der Fußabdruck der Russen breiter gewesen wäre, weil die Bedingungen natürlich in Kalifornien ganz anders sind als in Alaska.
Aber es gibt ja auch durchaus Gründe, die dagegen
sprechen. Ja, absolut. Also von St. Petersburg nach Alaska ist einfach zu weit. Faktisch musste man, wenn man mit dem Schiff dahin wollte, eine Weltreise machen, ums Kap Horn, ums Kap der Guten Hoffnung rum. Weil die Nordpassage, die gab es einfach nicht. Die ist auch heute noch schwierig. Mhm. Aber damals, das war Packeis, von das man nicht navigieren konnte. Und ich glaube, das, was wir vorher angesprochen haben, diesen Expansionsdrang der USA, diese Manifest Destiny und die Leute, die das vertreten haben, das war einfach extrem stark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die USA das toleriert hätten, dass auf ihrem Kontinent dann die Russen sich dauerhaft festgesetzt hätten. Schon gar nicht irgendwie in Kalifornien. Das wäre, wenn man sieht, was die Amerikaner mit den Mexikanern gemacht haben, die verdrängt haben. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, Alan, das war eine sehr spannende Folge. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Freuen uns auch, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge. Wenn ihr ein Feedback habt oder eine Rückmeldung, die ihr uns zukommen lassen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail, podcast@überallgeschichte.info, mit UE natürlich. Ihr könnt uns auch über unsere Website kontaktieren, überallgeschichte.info. Ganz neu aufgesetzt, eine kleine, feine Seite, wo jeweils auch die neuesten Neuigkeiten nachzulesen sind. Könnt ihr euch auch eintragen für den Newsletter, freuen wir uns, könnt uns sogar unterstützen. Wenn ihr das möchtet, wir verabschieden uns und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.